Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, ist noch nicht lange im Amt. Nun spielt er eine maßgebliche Rolle im US-Wahlkampf. Der Auslöser, ein Telefongespräch mit Donald Trump. Die britischen Abgeordneten sind zurück im Unterhaus und auch Boris Johnson musste auftreten. Der Streit zwischen Parlament und Premier geht in eine neue Runde. Und dann kümmern wir uns um deutsche Tradition in Westsibirien, genauer um deutsche Backtradition. Und damit willkommen zu dieser Ausgabe von Europa heute. Von seinem ersten Auftritt vor der UN-Vollversammlung in New York hatte sich der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky viel erhofft. Stattdessen aber interessiert sich die Weltgemeinschaft nur für sein Telefongespräch mit US-Präsident Trump und nicht für die Ukraine. Das Telefongespräch haben die beiden Präsidenten im Juli geführt. Der Vorwurf, Trump soll seinen Amtskollegen unter Druck gesetzt haben. Die Ukraine solle gegen den Sohn von Joe Biden ermitteln. Joe Biden von der Demokratischen Partei will bei der Wahl im kommenden Jahr gegen Trump kandidieren. Hatte der US-Präsident vor, mit Hilfe der Ukraine einen politischen Gegner zu bekämpfen? Seit gestern ist ein Protokoll des Telefonats der Öffentlichkeit zugänglich. Es wird nicht nur in Washington genau unter die Lupe genommen, auch in Kiew schlägt das Protokoll hohe Wellen, wie Florian Kellermann berichtet.
Das Telefongespräch, das so viel Aufsehen erregt, könnte nicht nur Donald Trump schaden. Auch für seinen Gesprächspartner, den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, sind einige Passagen unangenehm. Vor allem der Teil, in dem es um den Sohn von Joe Biden geht, von Trumps politischem Widersacher aus der Demokratischen Partei. Trump forderte, kaum verklausuliert, dass die Ukraine gegen Hunter Biden ermitteln solle. Der war früher für einen ukrainischen Gaskonzern tätig. Einen Konzern, dessen Eigentümer zwischenzeitlich in den Verdacht geraten war, Steuern hinterzogen zu haben. Zelensky ging in dem Telefongespräch auf Trumps Forderung ein. Der neue Generalstaatsanwalt werde den besagten Konzern noch einmal unter die Lupe nehmen, gab er zu verstehen. Ein Fehler, meint der Kiewer Politologe Volodymyr Fesenko. Das dürfte die Beziehungen von Zelensky zu einigen wichtigen Politikern in den USA belasten, zu Politikern der Demokratischen Partei. Das ist nicht gut für ihn. Allerdings weise ich darauf hin, dass es nach dem Telefongespräch keine weiteren Ermittlungen in der Sache Biden gegeben hat. Nahezu alle ukrainischen Experten raten Zelensky dringend, gute Beziehungen sowohl zu den Republikanern als auch zu den Demokraten zu pflegen. Denn Politiker aus beiden Parteien entscheiden darüber, wie stark die USA die Ukraine unterstützen. Eine weitere kritische Passage des Telefongesprächs: Zelensky sparte nicht mit Kritik an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die setze die EU-Sanktionen gegen Russland nicht energisch genug durch und unterstütze die Ukraine insgesamt viel zu wenig, Volodymyr Fesenko. Beleidigungen sind da nicht gefallen. Aber die Kritik wurde deutlich. Das könnte auch Zelenskys Beziehungen zu Merkel ein wenig eintrüben. Beobachter in der Ukraine geben allerdings zu bedenken, dass das Gespräch für Zelensky alles andere als einfach gewesen sei. Volodymyr Dubovik, Politologe an der Universität Odessa. Trump ist ohnehin schon ein schwieriger Gesprächspartner. Und dann hat er auch noch einen ungeheuren Druck auf Zelensky ausgeübt in der Sache Biden. Er hat wohl gedacht, dass er hier diesen neuen, unerfahrenen ukrainischen Präsidenten überrumpeln kann. Diesen Druck baute das Lager von Trump schon im Mai auf, nachdem Zelensky die Präsidentenwahl gewonnen hatte. Trumps Anwalt Rudy Giuliani wurde in der Sache Joe Biden als erster aktiv. Im Juni traf er sich in Paris mit einem Vertreter der ukrainischen Staatsanwaltschaft. Giuliani kritisierte auch offen Personen in Zelenskys Lager, von denen er vermutete, dass sie gegen Trump eingestellt seien. So auch den ehemaligen Abgeordneten Serhii Leschtschenko.
Ich habe Selenskyj daraufhin gebeten, mich nicht für einen Posten in der Präsidialverwaltung einzuplanen. Schließlich können wir uns keinen Streit mit dem US-Präsidenten leisten, wo wir doch auf Militärhilfe aus den USA angewiesen sind.
Dennoch hielt Trump eine Militärhilfe von knapp 400 Millionen US-Dollar über mehrere Monate zurück. Trump zufolge habe er das nicht gemacht, um Selenskyj zu erpressen. Für ukrainische Beobachter ist dennoch klar, dass sich Kiew auch dadurch unter Druck gesetzt fühlte. Die Ukraine wird nun weltweit mit einem Skandal in Verbindung gebracht. Trotzdem hofft das Lager von Selenskyj auch auf einen positiven Effekt. Serhii Leschtschenko.
Vielleicht werden manche jetzt auch auf unsere Erfolge aufmerksam. Wir haben jetzt eine neue Regierung und ein neues Parlament, die echte Reformen wollen. Wir haben friedlich einen kompletten Machtwechsel vollzogen. Die Ukraine ist schließlich viel mehr als das Land, das Trump ein Impeachment-Verfahren eingebracht hat.
Ein Telefongespräch und die ukrainische Sicht der Dinge, Florian Kellermann berichtete. Seit gestern dürfen die britischen Abgeordneten wieder im Parlament tagen, ermöglicht durch eine Entscheidung des obersten Gerichts, das die verordnete Zwangspause für nicht rechtmäßig erklärt hatte. Eine Niederlage für Premierminister Boris Johnson, so sehen es die meisten politischen Beobachter. Und sie fragen, wie wird Boris Johnson nun reagieren? Erst einmal mit einer Art Vorwärtsverteidigung. Jens-Peter Marquardt über die Debatte im britischen Unterhaus diesmal wieder in sich hatte.
Die Unterhausabgeordneten sind aus der Zwangspause zurück, laut und leidenschaftlich und vom Speaker John Bercow kaum zu bändigen. Die Ouvertüre zu einem Drama, das mindestens die nächsten Tage andauern wird. Premierminister Boris Johnson handelte nach der bewährten Devise, Angriff ist die beste Verteidigung. Mit dem Urteil des obersten Gerichts hielt er sich nur kurz auf, als er am Abend vor die Abgeordneten trat.
The Supreme Court was asked to intervene in this process for the first time ever, and it is absolutely no disrespect to the judiciary to say I think the court was wrong.
Zum ersten Mal in der Geschichte sei der Supreme Court angerufen worden, um in einem rein politischen Prozess zu intervenieren und habe eine falsche Entscheidung getroffen, so der Premierminister. Johnson ging mit keinem Wort darauf ein, dass die Richter seine Begründung dafür, die Abgeordneten in eine Zwangspause zu schicken, für null und nichtig erklärt hatten. Die Opposition fand das unglaublich, forderte Johnsons Rücktritt. Dem Regierungschef gehe jede Demut vor den Richtern ab, erklärte die Chefin der Liberaldemokraten Jo Swinson.
You have to say sorry.
Sie müssen sich entschuldigen. Wenn schon mein Sohn sich dafür entschuldigen muss, einen Fußball in eine Glasscheibe geschossen zu haben, dann muss sich ein Premierminister doch mit Sicherheit dafür entschuldigen, die Queen und das ganze Land in die Irre geführt zu haben, als er in illegaler Weise die Demokratie ausgeschaltet hat. Der Fraktionsvorsitzende der schottischen Nationalisten Ian Blackford schlug in die gleiche Kerbe und warf Johnson vor, das Land in eine Diktatur verwandeln zu wollen.
Sorry is indeed the hardest word for the Prime Minister.
Entschuldigung ist wirklich das schwierigste Wort für diesen Premierminister. Und um einen früheren Premierminister zu zitieren, wo das Gesetz endet, beginnt die Tyrannei. Die Tatsache, dass dieser Premierminister hier weiter steht, zeigt, dass er immer noch glaubt, über dem Gesetz zu stehen.
He in fact does believe he is above the law.
Johnson lachte solche Vorwürfe weg und reizte die Opposition zusätzlich mit der Forderung, den Weg für den Brexit freizumachen oder sofort ein Misstrauensvotum gegen ihn einzubringen, Neuwahlen zu ermöglichen und sich der Abrechnung mit den Wählern zu stellen.
Get Brexit done or bring a vote of confidence and finally face the day of reckoning with the voters.
Die Opposition sieht darin aber nur einen Trick, das Parlament für den Wahlkampf erneut nach Hause zu schicken und gleichzeitig einen ungeregelten EU-Austritt am 31. Oktober durchzuziehen. Labour-Oppositionsführer Jeremy Corbyn hielt Johnson deshalb entgegen.
I want a general election.
Auch ich will Neuwahlen. Es ist ganz einfach. Wenn auch Sie Neuwahlen wollen, gehen Sie nach Brüssel und holen sich dort eine Verschiebung des Austrittstermins. Dann machen wir die Neuwahlen.
If he wants an election, get an extension and let's have an election.
Dieser Streit wird die Tagesordnung des Unterhauses auch in den kommenden Tagen beherrschen. Ende offen.
Aus London war das Jens-Peter Marquardt. Der Zerfall der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre und die Zeit danach haben Russland hart getroffen. Die Wirtschaft war am Boden, die Menschen standen vor leeren Supermarktregalen und das Armutsrisiko wurde immer größer. Viele Russinnen und Russen mit deutschen Wurzeln nutzten die Gelegenheit und siedelten in ihre sogenannte historische Heimat über, in die Bundesrepublik. Gut 1,5 Millionen Menschen kamen in den 1990er Jahren. In dem Dorf Alexandrowka in Westsibirien haben sich manche bewusst anders entschieden. Sie sind geblieben und haben sich etwas aufgebaut. Frederik Rother war in einer deutschen Bäckerei.
Die Maschine zieht den Teig einmal über die Walzen. Am Ende ist der Fladen etwas dünner als vorher. Natalia Knaus wiederholt das Prozedere ein paar Mal, bis der Teig dünn genug und rund ist. Ein paar Meter weiter entstehen daraus dann Butterkekse, gefüllt mit Marmelade. Natalia Knaus kennt die Arbeitsschritte auswendig. Vorher hat sie unter anderem im Kindergarten gearbeitet und war Krankenschwester.
Man könnte sagen, wir alle hier sind Autodidakten. Wir haben uns das Backen selbst beigebracht. Irgendwann kamen wir hierher und dann wurde uns alles nochmal gezeigt. Die Arbeit macht großen Spaß und wir haben hier einen guten Chef.
Der heißt Valeri Roth und führt die deutsche Bäckerei in Alexandrowka. Der Firmenname ist nicht nur eine Übersetzung aus dem Russischen, sondern wird mit kyrillischen Buchstaben genauso geschrieben. Deutsche Bäckerei steht auf den Verpackungen und der Arbeitskleidung. Die Geschichte der vielen Russlanddeutschen. Im 1300 Einwohnerdorf Alexandrowka ist sie überall spürbar. Valeri Roth, der jetzt zwischen den großen Öfen und den ratternden Teigknetmaschinen steht, hat sich damals bewusst dafür entschieden, Verantwortung zu übernehmen und nicht auszuwandern, wie viele andere.
Für das Dorf ist die Firma sehr wichtig, klar. Das sind Arbeitsplätze, Gehälter, Steuern, die in den Haushalt fließen. Wir unterstützen auch eine Schule, einen Kindergarten. Ich denke, das ist sehr spürbar in Alexandrowka.
20 Menschen arbeiten in der Bäckerei. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen produzieren viele verschiedene Brotsorten und Konditoreiprodukte. Traditionelle Weiß- und Graubrote, französische Baguettes, aber auch Kekse mit Schokolade und Teilchen mit Rosinen sind dabei.
Die Rezepte habe ich unter anderem von einem Seminar, auf dem deutsche Backtechniken vorgestellt wurden. Und dann gibt es natürlich noch die Rezepte für Brote, Backwaren und Kuchen von unseren Eltern. Die werden von Generation zu Generation weitergegeben, sodass sie nicht in Vergessenheit geraten.
Alles angepasst an den russischen Geschmack. Natalia Knaus hat den ausgerollten Gebäckteig inzwischen auf dem großen Arbeitstisch ausgebreitet. Sie schneidet den Teigfladen in gleich große Stücke, spritzt auf jedes davon eine lange Spur dunkelroter Erdbeermarmelade und rollt alles zusammen. Dann werden die etwa 30 cm langen Teigwürste in einer Schüssel mit Zucker geschwenkt.
Jetzt kommt der Teig aufs Blech, dann wird alles in kleine Riegel geschnitten und danach kommt alles in den Ofen. In einer halben Stunde sind die Kekse fertig.
Pro Tag werden in der kleinen Produktionshalle etwa 2000 Backwaren hergestellt. Die werden im Ort und in der ganzen Region Omsk verkauft. Das Ergebnis von knapp 3 Jahrzehnten harter Arbeit.
1991. Wir haben unser Unternehmen 1991 aufgemacht. Das war die Zeit, in der es zwar einen akuten Bedarf an Backwaren gab, aber überhaupt keine Auswahl. Der Markt wurde nicht bedient. Deswegen haben wir uns entschieden, die Bäckerei zu eröffnen, um Alexandrowka und die naheliegenden Dörfer zu versorgen.
Die anderen Gründer sind inzwischen ausgestiegen und ausgewandert, alle nach Deutschland. Seit 1998 leitet Valeri Roth, eigentlich studierter Agronom, die Firma alleine. Das ist nicht immer leicht.
Es gab solche und solche Zeiten und auch immer wieder schwierige Situationen, die man dann durchstehen muss, in denen man Kredite aufnehmen, die Geräte erneuern und investieren muss. Auch aktuell ist es nicht leicht. Die Preise für Rohwaren sind stark angestiegen, für Kraftstoffe auch. Die Steuern wurden erhöht. Das ist alles nicht einfach für uns.
Bleiben will er trotzdem, auch wenn seine Eltern und seine Geschwister in Deutschland sind.
Jetzt will ich nicht mehr auswandern. Mein Leben ist hier in Russland, in dieser Firma, in diesem Dorf.
Natalia Knaus ist mit einer neuen Lage Teig beschäftigt und macht daraus Keksrohlinge. Sie schwärmt von der guten Arbeitsatmosphäre, den vielen positiven Kundenrückmeldungen und spricht darüber, dass auch so alltägliche Dinge wie Backen kreative Arbeit sein können. Dann meldet sich der Ofen. Natalia Knaus holt das Blech mit frisch gebackenen goldgelben Keksen raus. Die Arbeit hier macht ihr sichtlich Spaß. Ihr kommt ein russisches Sprichwort in den Sinn. Dort, wo du geboren bist, bist du nützlich. Dabei muss sie an ihren Mann denken, mit dem sie Anfang der 2000er Jahre nach Deutschland gegangen ist. Ihnen hat es dort gut gefallen, aber ihr Mann hatte irgendwann Schwierigkeiten, eine Arbeit zu finden. Nach 4 Jahren sind sie zurückgekommen. Und jetzt machen sie sich eben hier nützlich, in der alten Heimat Russland. Valeri Roths Zukunftspläne stehen auch schon fest.
Die Produktion erhöhen, weiterarbeiten. Mein Plan ändert sich nicht.
Geblieben, um deutsches Brot zu backen. Friederik Rother war das aus Westsibirien. Und das war's von Europa heute. Danke fürs Zuhören, sagt Katrin Michaelsen. Thank you.